Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns die Bibeln aufschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. 1. Korinther, Kapitel 9. Wir wollen hören auf Verse 24 bis 27. 1. Korinther 9, Abvers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Wir befinden uns hier in der Predigtreihe zum 1. Korintherbrief in dem großen Thema christliche Freiheit. Ich glaube, das war meine erste Predigt, die ich in dieser Gemeinde gehalten habe vor 10 Jahren, vielleicht war es sogar über 10 Jahre, über diesen Predigttext. Wer also gerne eine ausführliche Auslegung mit viel Exegese haben möchte, der hört einfach mal sich die Predigt aus dem Internet an. Ich habe die 2 Jahre später nochmal wiederholt zu der WM damals, also zieht euch diese Predigt dazu rein. Ich möchte es heute ein bisschen mehr in dem Rahmen christliche Freiheit und das, was Paulus hier sagt, diszipliniert Leben behandeln. Unsere christliche Freiheit, das haben wir jetzt in den letzten Predigten schon gehört, die ist nicht grenzenlos. Sie wird eingeschränkt, aber nicht durch Gesetze, sondern durch die Liebe. Und zwar die Liebe zum Mitchristen, dem ich keinen Anstoß geben will in seinem Glauben, und durch die Liebe zum Nichtchristen, den ich gerne mit dem Evangelium erreichen möchte. Und gerade wenn es darum geht, Ungläubige mit dem Evangelium zu erreichen, dann kommt es darauf an, dass ich mich selbst zurücknehme, dass ich mich unterordne, dass ich bereit bin, ihnen zu dienen, ja, mich mit ihnen zu identifizieren. Das waren so die Punkte der letzten Predigt. Die Predigt nicht gehört haben, es ging um das Thema Evangelisation. Ja, wie können wir hier aus unserer Gemeinde ein bisschen über diesen Horizont hinauskommen, andere erreichen? Ich sage das ja nicht oft, aber das Thema ist so wichtig. Wer sie nicht gehört hat, der kann sie vielleicht nochmal nachhören, einfach weil das unsere Aufgabe ist. Aber all diese Sachen, einem anderen dienen, sich selbst zu verleugnen und so weiter, dass man auf eigene Rechte verzichtet, dass man eigene Wünsche zurücksteckt, dass man letztlich seine eigenen Begierden beherrscht. Das lässt sich alles zusammenfassen mit dem Begriff Disziplin. Die christliche Freiheit, die wir haben, darf uns nicht dazu verführen, ein bequemes, nachlässiges, ja vielleicht sogar ein zuchtloses Leben zu führen. Mein Thema lautet deshalb heute christliche Freiheit und diszipliniert Leben. Das ist das, was Paulus hier deutlich macht in diesen Versen, die wir gehört haben. Und ich mache noch den Zusatz dazu, aber wie? Ja, wie können wir das machen? In Korinth gab es damals regelmäßig die sogenannten isthmischen Spiele. Das war sowas Ähnliches wie die Olympischen Spiele. Da wurden also sportliche Wettkämpfe ausgefochten. Und Paulus benutzt jetzt diese sportlichen Wettkämpfe, um geistliche Themen zu veranschaulichen. Ein Sportler musste sich, das ist ja heute immer noch so, intensiv auf Wettkämpfe vorbereiten. Er musste ein absolut diszipliniertes Leben führen. Ja, Vers 25, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Und dann Vers 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Er muss also Herr über sein Leib sein und nicht umgedreht. Er muss sein Leib, also seine Begierden, bezwingen. Paulus redet hier jetzt aber nicht nur von körperlichen Begierden. Das ist ja dieses Beispiel aus dem Sport für diese geistliche Wahrheit. Was war denn das Problem der Korinther? Ihr Hauptproblem war der Stolz, die Überheblichkeit, ihre Begierde nach Anerkennung. Der Leib, Und damit sind alle unsere menschlichen und zumeist sündigen Begierden gemeint. Das ist der eigentliche Gegner im Kampf des Christen. Durch unsere Begierden, wenn wir ihnen nachgeben, werden wir verwerflich, sagt Paulus im Vers 27, damit ich nicht verwerflich werde. Dieses Wort verwerflich, das kann man auch übersetzen mit unbrauchbar oder unnütz. Ich bin nicht brauchbar. Mit anderen Worten, Paulus nimmt sich selbst in die Zucht, er diszipliniert sich, um seiner Berufung würdig zu wandeln. Disziplin spielt nicht nur in der christlichen Nachfolge eine wichtige Rolle, auch nicht nur im Sport. Disziplin ist allgemein für jeden Bereich des Lebens und der Gesellschaft von Bedeutung. Selbst wenn ich das Leben genießen will, selbst in Genussbereichen kommt es auf Disziplin an, damit ich wirklich genießen kann. Disziplinierte Menschen sind in der Regel erfolgreiche Menschen. Menschen, die mit den Gegebenheiten des Lebens zurechtkommen und sie meistern. Undisziplinierte Menschen haben in vielen Bereichen Probleme. Natürlich wird das nicht so offen gesagt. Ja, ich habe halt ein Problem mit Disziplin, das sagt ja keiner. Höre ich jedenfalls selten. Sondern man bemüht ganz viele andere Ausreden. Ja? Der junge Mensch zieht sehr zeitig von zu Hause aus. Warum? Um Selbstständigkeit zu lernen. Der Student spricht sein Studium ab. Warum? Weil dieser Studiengang eben doch nicht seinen Begabungen entspricht. Der Christ verlässt die Gemeinde, weil sie zu engstirnig ist und so weiter und so fort. Es muss nicht immer sein, aber oftmals sollen diese Erklärungen nur über das wahre Motiv ihres Handelns hinwegtäuschen. Und das wahre Motiv ist die Abneigung gegen Einschränkung, gegen Kontrolle. Es ist einfach Disziplinlosigkeit. Es fehlt an Selbstbeherrschung, an Mut und Ausdauer. Man läuft vor Problemen weg, man meidet unangenehme Menschen und sobald es schwierig wird, bricht man ab. Die Nachgiebigkeit sich selbst gegenüber, die geht Hand in Hand meistens damit, dass man den anderen die Schuld für die eigenen Probleme gibt. Und diese Nachgiebigkeit sich selbst gegenüber, die wird natürlich gefördert durch den Überfluss, in dem wir leben. Wie bekommen wir hier Hilfe? Nicht, indem wir vor der Not flüchten, auch nicht, indem wir jetzt aus vielleicht dem Reichtum flüchten, aus dem Überfluss, dass wir sagen, ja, Reichtum ist das Problem, ist es auch nicht, sondern Hilfe bekommen wir nur durch das Erlernen von Disziplin. Es geht darum, unseren Charakter zu stählen. Zitat, nur wenn man konsequent diszipliniert lebt, kann man jene Stärke des Charakters entwickeln, mit der man der Not begegnen kann, ohne in Not zu geraten. Mein erster Punkt lautet heute Morgen zu diesem Thema Disziplin als Schlüssel zur Stärke. Manche Menschen haben ja äußerste Disziplin in einem oder in einigen Bereichen, eben zum Beispiel im Sport. Ich kannte mal einen jungen Mann, der war wirklich ein herausragender Kletterer. Ich komme ja aus Sachsen, aus dem Elbsandsteingebirge, da kannst du wirklich sehr, sehr hohe Schwierigkeitsgrade klettern. Der ist auch ins Gebirge gegangen, in die Alpen, der hat hohe Berge gemeistert. Während andere ihre Freizeit einfach irgendwie entspannt haben, genossen haben, ist der bei Wind und Wetter an die Wand gegangen und hat geklettert und trainiert. Disziplin, wirklich schlechthin. Und ihr kennt sicherlich auch solche Leute, vielleicht habt ihr selber in einigen Bereichen durch viel Übung, durch eisernen Willen schon so manche körperliche Disziplin erlernt. Wir kennen das aus den amerikanischen Sportfilmen, ja, da kommt dann immer der Punkt, wo der Sportler oder das Team völlig am Boden ist, nach der Niederlage, und dann beginnt das eiserne Training. Das ist noch mal viel härter und viel intensiver. Ja, guckt die Rocky-Filme 1 bis 38, ist immer diese Viertelstunde, wo der anfängt mit Trainieren, einfach herrlich. Ja. Der Letzte übrigens, der hängt in der Wüste rum und die Leute dreschen ihn mit Bällen gegen den Bauch und er macht dabei Klimmzüge und Disziplin, ja. Wahnsinn. Und Paulus sagt selbst auch, dass körperliche Ertüchtigung zu wenig Nütze ist, was so viel heißt wie, sie ist nicht ganz unnütz. Ja? Sie ist nützlich. Sie kann uns helfen, Disziplin zu erlernen. Zum Beispiel, wenn ich die Disziplin habe, frühzeitig aufzustehen, dann hilft mir das, den Tag gut zu nutzen. Aber körperliche Disziplin zu zu haben, bedeutet noch nicht zugleich einen disziplinierten Verstand zu haben. Das ist nochmal viel anspruchsvoller. Wer ein diszipliniertes Gedankenleben hat, einen geschärften Verstand, der kann sich aufs Wesentliche konzentrieren und er kann Unwesentliches aussortieren. Er kann logisch denken. Er kann Ziele bestimmen und die Mittel finden, um diese Ziele zu erreichen. Es wird ihm auch immer leichter fallen, sich schlüssig und überzeugend auszudrücken und er wird sich nicht so leicht manipulieren lassen. Man kann sich leicht vorstellen, dass ein solcher Mensch mit einem geschärften, disziplinierten Verstand viel erfolgreicher sein wird im Leben als so manch andere. Ich muss euch ein Stück näher kommen, damit ich Platz habe. Obwohl das eine gute Disziplin wäre, einfach mal zu stehen. Ne? Einer, der seinen Körper zu disziplinieren weiß, der kann sportliche Erfolge erzielen. Einer, der seinen Verstand diszipliniert durch Lernen, der wird ein anspruchsvolles Studium absolvieren können und zum Beispiel Arzt werden. Aber körperliche und gedankliche Disziplin sind Auswirkungen eines disziplinierten Charakters. Natürlich gelingen auch einem charakterlich schwachen Menschen Erfolge in mancher Spezialdisziplin. Nochmal ein Zitat. Es mag eine große und herausragende Fähigkeit vorhanden sein, die durch intensives Training innerhalb eines eng gesteckten Rahmens erworben worden ist, wie zum Beispiel eine ruhige Hand und ein scharfes Auge beim Golfspielen, ohne dass jedoch eine allgemeine Stärke des Charakters gegeben ist. Aber wenn jemand charakterlich schwach ist, wird die besonders ausgebildete Fähigkeit in zunehmendem Maß vom aufkommenden Lastern erstickt werden und schließlich verloren gehen. Es gibt genug Ärzte, die ihre Praxis verloren haben aufgrund ihres unmoralischen Lebens. Es gibt genug Sportler, Spitzensportler, die ihren Ruf, ihr Geld und ihr Können eingebüßt haben aufgrund ihrer Disziplinlosigkeit. Was ist, wenn die Sportler ihre Karriere beenden? Was passiert dann meistens mit ihrem Leben? Die hatten Disziplin, aber eben nur in einem ganz speziellen Bereich. Kein disziplinierter Charakter. Mein Freund, der so wunderbar klettern konnte, der wirklich diszipliniert war, der hat nie sein Studium geschafft, obwohl er hochbegabt war. Der hat nie eine Ausbildung geschafft. Der hat es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Er konnte eben nur klettern gehen. Nun, es ist so, wir alle machen Fehler. Wir versagen auch. Manchmal hat unser Versagen tatsächlich mit unserer begrenzten Fähigkeit zu tun. Aber oftmals mangelt es nicht an Begabung, sondern an Charakter. Das ist bei uns im Leben, in der Nachfolge ja genauso. Ja, im Gehorsam, im Dienst Jesu. Wir begehen da Sünden, weil wir es einfach nicht besser wissen. Weil wir unreif sind, weil wir unerfahren sind. Aber wie oft ist es einfach unsere Schwachheit, dass wir eben dann doch den Begierden nachgeben. Wie geht der Mensch mit Niederlagen und Rückschlägen um? Kann er Prioritäten setzen? Hat er die Fähigkeit, sich Strapazen auszusetzen? Ich zum Beispiel, ich hatte immer durchschnittliche bis gute Noten in der Schule. Dann bin ich natürlich aufs Gymnasium gegangen. Dort ging das auch noch ein halbes Jahr gut. Und dann noch ein bisschen. Und dann begann dann die Zeit, wo man lernen musste. Das kennt ihr ja, ne? Irgendwann muss man dann doch lernen. Und da hatte ich halt keinen Bock zu. Da hatte ich halt schlechte Noten. Ja? Keine Disziplin. Am Ende bin ich vom Gymnasium wieder runtergegangen. Viele wollen Anwalt oder Arzt oder ein Meister in einem gewissen Handwerk werden und schaffen es nicht. Brechen vorher ab. Warum? Die Herausforderung war zu groß. Die Anforderung zu schwierig. Der Lernstoff einfach zu viel. Aber es liegt meistens nicht daran, dass der Weg zu lang ist oder der Berg zu steil ist, sondern dass die Disziplin fehlt, die kleinen Schritte von Anfang an zu gehen. Ja? Lukas 16. Wer gering ist im Kleinen, der wird es auch im Großen schaffen. Nochmal ein Zitat. Der Vorsprung, den derjenige mit Disziplin gegenüber dem ohne Disziplin hat, zeigt sich in vielen kleinen Dingen. Der disziplinierte Mensch hebt seine Kleidungsstücke auf, der ohne Disziplin lässt sie liegen. Der eine macht die Wanne nach dem Baden sauber, der andere lässt die Ränder stehen, sodass sie ein anderer wegschrubben muss. Der eine plant seine Arbeit und arbeitet nach Plan, der andere arbeitet planlos. Der eine hält seine Termine stets ein, der andere kommt notorisch zu spät. Einige sind immer pünktlich in der Gemeinde, andere nie. Beobachter mit langjähriger Erfahrung, jetzt spitzt eure Ohren, die ihr alle heute wieder zu spät gekommen seid, Beobachter mit langjähriger Erfahrung werden dem zustimmen, dass der jeweilige Unterschied nicht dadurch erklärt werden kann, dass die Wegstrecke länger ist oder dass es schwieriger ist, eine größere Familie zur Eile anzutreiben. Der Unterschied ist die Gewohnheit. Und Gewohnheit ist Charakter. Disziplin ist ein Zeichen von Stärke. So, mein erster Punkt und mein zweiter, Disziplin als Zeichen von Reife. Alle, die Kinder erzogen haben oder Kinder erziehen müssen, die wissen das, das ist anstrengend und langwierig. Meine Frau klagt immer, gar keine Erfolge. Ich habe es schon so oft erklärt, ich habe es so oft vorgemacht, keine Erfolge, es geht nicht voran. Ja, man legt dem Kind Disziplin auf, man erklärt die Dinge, man leitet sie an, aber vor allen Dingen ist man immer mit einer Sache beschäftigt. Man muss dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Das Kind hat noch nicht die Disziplin dazu. Der Erwachsene muss dafür sorgen, dass das Kind die Dinge umsetzt. Und diese dem Kind auferlegte Disziplin soll dann aber zur Selbstdisziplin führen. Sprüche 22, Vers 6, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, auferlegte Disziplin, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird, Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, Verhalten eher anhand von Prinzip und Urteilsvermögen zu steuern, als durch Impuls, Verlangen, starken Druck oder sozialen Gewohnheiten. Im Grunde genommen ist es die Fähigkeit, sich unterzuordnen. Was sagt Paulus im Kapitel 9, Vers 19? Ich habe mich allen untergeordnet, damit ich sie erreiche. Und dann kommt er mit diesem Text über den Training, übers Training. Das bedeutet es, unterzuordnen. Warum mache ich manche Dinge und warum mache ich manche Dinge nicht? Ich kann es euch sagen. Entweder habe ich Lust oder ich habe keine Lust. Das ist es. Das ist die ganze Sache. Entweder ich habe halt Lust oder ich habe keine Lust. Ein disziplinierter Mensch macht die Dinge, weil sie gemacht werden müssen. Und weil er weiß, dass es sich am Ende so viel mehr auszahlt. Wer mit dem Lernen am Anfang des Semesters beginnt, der wird am Ende die Prüfung bestehen, ohne die letzten Nächte schweißtreibend durchgefiebert zu haben mit Pauken. Wer am Abend seine Küche sauber macht und den Abwasch noch erledigt, der wird am nächsten Morgen aufstehen und viel besser und motiviert an den Tag starten können. Disziplin beginnt mit den kleinen Schritten, der Treue in den geringen Dingen und es bedeutet, sich unterzuordnen, nämlich dem Ziel, was erreicht werden soll. Den Regeln, den Gegebenheiten, die eben da sind, dem Vorgesetzten oder dem Wort Gottes oder eben, dass wir Menschen erreichen wollen. Dass wir uns diesen Menschen unterordnen, wie Paulus das deutlich macht. Disziplin ist ein Zeichen von Reife. Nun, Disziplin hat auch Probleme, hat auch Gefahren. Und das möchte ich jetzt noch mit euch behandeln. Gefahren von Disziplin, da haben wir die Gefahr des Stolzes. Ja, ich schaffe das. Ja, und weil ich das immer schaffe, kann ich mir auch einiges auf mich einbilden. Ja? Meine Zufriedenheit über die Dinge, die ich geschafft habe, wird dann irgendwann zur Selbstzufriedenheit. Oder vielleicht, dass man Disziplin zum Götzen im Leben macht. Ja? Dass Disziplin alles wird, aber sie ist nicht alles. Ja, Disziplin bedeutet nicht, ein Leben in Beton gegossener Routine zu führen. Ich mache meinen Plan, ich habe meine Routine und die ziehe ich durch, komme, was da wolle. Oder wenn da andere Menschen jetzt im Weg sind oder irgendwelche Anforderungen sind, die vielleicht auch wichtig sind, aber ich ziehe meinen Plan durch. Das ist keine Disziplin. Das ist nicht die Disziplin, von der die Bibel spricht. Das ist Starrköpfigkeit, Eigensinn, Selbstsüchtigkeit. Das Ziel unserer Disziplin ist nicht die Disziplin, sondern die größere Nützlichkeit, damit ich nicht verwerflich, damit ich nicht unbrauchbar werde. Und dann gibt es noch eine Gefahr bei der Disziplin, nämlich, dass ich die Disziplin verwechsele mit Heiligkeit. Oder dass ich denke, durch Disziplin kann ich heilig werden. Deshalb habe ich das als einen extra Punkt nochmal hier drin heute. Viertens, Disziplin und Heiligkeit. Das erste ist hier, Disziplin ist nicht Heiligkeit. Ja, wir können das verwechseln, weil Disziplin bedeutet, dass ich mich selbst verleugnen muss. Aber ich kann Disziplin von Anfang bis Ende auch durch puren Egoismus machen. Eben der Sportler, der unbedingt gewinnen will, der unbedingt die Anerkennung will, unterwirft sich dieser Disziplin des körperlichen Trainings. Oder der fleißige Unternehmer, der unbedingt reich werden will. Was sagt der reiche Bauer, nachdem er so eine große Ernte bekommen hat? Er sagt, ich werde jetzt größere Scheunen bauen, dann bunkere ich mir alles rein und dann Ruhe aus. Meine Seele, warum sagt er das wohl? Weil er bis dahin knüppelhart gearbeitet hat, um endlich dahin zu kommen. Also Disziplin ist nicht gleich Heiligkeit. Disziplin ist auch nicht der Weg zur Heiligkeit. Das haben ja die Pharisäer versucht oder die Mönche. Ja? Ich halte mich an die Regeln, ich halte mich an Gottes Gebote und dann wird Gott irgendwann mich anerkennen als sein gerechtes Kind. Ich kann tatsächlich durch ein diszipliniertes Leben verschiedene Sünden im Zaum halten, ja, an die Ketten legen. Aber ich kann durch ein diszipliniertes Leben nicht mein Herz reinigen. Hört mal, was Paulus schreibt an die Kolosser. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste das nicht. Ja, alles solche Gebote der Disziplin, ja, könnte man sagen. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Es gibt so viel, was nach außen den Anschein von Disziplin hat, wo es doch nur um uns selbst geht. Das fleischliche Herz ist wie so ein Luftballon, müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ihr es an einer Stelle durch die Disziplin eindrückt, drückt es sich an einer anderen Stelle einfach nur weiter aus. Das war's. Okay, wie ist jetzt die richtige Beziehung zwischen Disziplin und Heiligkeit? Heiligkeit ist nicht die Verwirklichung von Disziplin, sondern das Fundament wahrer, ich sag mal, christlicher Disziplin. Die Disziplin, von der Paulus hier in diesen Versen 24 bis 27 spricht. Heiligkeit ist das Fundament für Disziplin. Du kannst einem Menschen ja Disziplin auferlegen und er hält sich daran. Ja? Der Student lernt für die Prüfung, weil er sie bestehen muss. Das Kind ist den Eltern gehorsam, weil es die Strafe fürchtet. Ja? Das Kind setzt sich hin, weil der Vater gesagt hat, jetzt setz dich hin. Aber es schaut dich mit den Augen an, die nur eins sagen, in meinem Herzen stehe ich noch. Nur indem Gott uns die Augen für das Evangelium öffnet, indem er uns Erkenntnis über seinen Sohn schenkt und auch über unsere Verlorenheit, macht er uns bereit, ihm gerne und vom Herzen nachzufolgen, uns selbst zu verleugnen. Er muss sozusagen die Abneigung, die in uns einfach drin ist, die uns angeboren ist, gegen jegliche Gebote und übergeordneten Willen, Kontrolle und Disziplin, gegen Gott selbst, die muss er uns nehmen, indem er uns die Erkenntnis schenkt, dass Gott Liebe ist und uns liebt und uns helfen will. Und wenn wir aufs Evangelium schauen, wenn wir auf Christus schauen, dann sehen wir dort, was Disziplin bedeutet. Jesus ist nicht aus Schwachheit gestorben am Kreuz, weil er es nicht mehr verhindern konnte, sondern das war ein Zeichen seiner Stärke. Er hat sein Werk vollendet am Kreuz. Er hat das getan, nicht weil er Lust dazu hatte oder weil er sich danach gefühlt hat. Im Gegenteil, er hat sich überhaupt nicht danach gefühlt. Er wollte, dass dieser Kelch an ihn vorübergeht. Aber er hat es dann trotzdem getan, weil es getan werden musste, weil es der einzige Weg war, um uns zu retten. Der einzige Weg, um unsere Sünden zu vergeben, uns vom Gericht Gottes zu retten. Ich kann meinen Nächsten nur lieben und mich ihm unterordnen, ihm dienen, wenn Gott mich mit seiner Liebe füllt. Ich kann mir nur die nötige Disziplin dazu aneignen, gerade auch die innere geistliche Disziplin, wenn Gott mir die Augen öffnet für die Liebe Jesu. Das ist die Grundlage. Das ist der erste Schritt. Danach Wenn er mir sozusagen erstmal hilft, dann auch mich selbst zu verleugnen, mich selbst zu beherrschen. Danach hilft mir die Disziplin in der täglichen Nachfolge. Sie hilft mir, ein Leben der Heiligung zu leben. So wie Paulus das ja auch sagt, ich bin enthaltsam, ich verzichte, ich lebe diszipliniert, um den unvergänglichen Siegeskranz zu erhalten. Also was heißt das? Der Heilige Geist macht Disziplin in meinem Leben nicht obsolet, so nach dem Motto, ich habe ja den Heiligen Geist, der wird es schon machen in mir. Nein, der Heilige Geist führt mich in das Leben der Disziplin. Und er hilft mir, sie aufrecht zu erhalten. Hört auf diesen Vers, schreibt ihn euch am besten auf dazu. Titus 2, Vers 11. Titus 2, Vers 11 und 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Das Christus, das Kreuz, das Evangelium. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Könnte man auch übersetzen, Disziplin. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und damit komme ich zu dem fünften Punkt, der Pfad zu einem disziplinierten Leben. Ja? Wie wird man ein disziplinierter Mensch? Der undisziplinierte, der unwillige Mensch ist ewig auf der Suche nach Wegen, um die mühselige Plackerei von solider Arbeit zu vermeiden und sein Ziel schneller zu erreichen. Er versucht, Abkürzung zu nehmen. Die Wahrheit ist, es gibt keinen schnellen und keinen leichten Weg zur Disziplin. Es gibt keine Abkürzung. Für alle, die jetzt noch gerade gehofft haben, da muss es doch irgendein Mittel geben, schnell diszipliniert zu werden. Gibt es nicht. Eine der wichtigsten Regeln, die wichtigsten Schritte, ja, der erste Schritt zum disziplinierten Leben, den habe ich euch jetzt schon genannt. Beginne mit den einfachen, mit den kleinen Dingen. Häng deine Kleidungsstücke auf. Mach dein Bett gleich morgens. Mach das Waschbecken nach den Minuten sauber. Stell deine Schuhe an den dafür vorgesehenen Platz. Reinige das Werkzeug gleich, nachdem du es benutzt hast. Ich bin so ein Typ, ich lasse alles liegen. Ich komme zu Hause, auf alle Ablageflächen im Flur liegt mein Zeug. Könnt ihr euch vorstellen, wie toll das meine Frau findet. Ja, keine Disziplin. Wie schaffst du 100 Liegestütze? Hast du dir schon mal eine Frage gestellt? Wie kann ich 100 Liegestütze schaffen? Vielleicht bist du total motiviert und sagst dir, ja, so, heute schaffe ich 100 Liegestütze. Jetzt knüppel ich die durch. Ich höre erst auf, wenn ich 100 Liegestütze. Wird nie was. Nein, du musst mit 5 oder vielleicht 10 Liegestützen anfangen und dann jeden Tag regelmäßig das machen und dann langsam, stückweise, mehr und mehr dazu. Und irgendwann wirst du 100 Liegestütze schaffen. Hast du ein Problem mit Pünktlichkeit? Fang nicht an, deinen Tag jetzt noch besser durchzustylen, noch mehr hier die Stechuhr zu Hause aufzustellen. Nützt alles nichts. Einfach 5 Minuten früher aufstehen. Nur 5 Minuten. Einfach 5 Minuten früher losgehen. Einfach vielleicht die Gefahr entgegengehen, zu sagen, okay, dann warte ich halt mal dort 5 Minuten, falls ich 5 Minuten zu früh da bin. Und das Gefühl nachempfinden, was alle anderen Menschen immer haben, wenn man selber zu spät kommt. Ich betone das mit der Pünktlichkeit, damit ich es dann bei der nächsten Gemeindeversammlung nicht mehr machen muss, wie ich das jährlicher mache. Hast du vielleicht Probleme mit Gebet? Du schaffst es einfach nicht, regelmäßig zu beten, im Gebet dran zu bleiben. Nun, du wirst nicht ein Mann oder eine Frau des Gebets, indem du deinen Job kündigst, um endlich Zeit zum Beten zu haben. Indem du zu Hause hingehst, dich hinkniest und sagst, ich stehe nicht eher auf, bis das und das jetzt erfüllt ist. Das nützt alles nichts. Nimm dir einfach diese paar Minuten täglich. Setz dir diese Zeit fest. Diese Zeit, diese 3, 4, 5 Minuten nehme ich zum Beten. Aber die nehme ich dann wirklich. Daran halte ich mich. Ich fange nicht an, gleich früh, mittags, abends und dazwischen noch dreimal zu beten. Ich fange mal mit den 3 Minuten an. Kleine Schritte. Vielleicht hast du Probleme mit Bibellesen. Ja? Du hast immer wieder angefangen, immer wieder abgebrochen. Es ist einfach so schwer, wirklich dran zu bleiben. Es langweilt irgendwann oder man hat keine Zeit. Wie wirst du es schaffen? Nicht, indem du dich hinsetzt und sagst, so, jetzt höre ich erst auf, bis ich bei Jesaja Kapitel 13 bin oder so. Ja? Vielleicht schaffst du es noch nicht mal, wenn du sagst, ich will jetzt immer 10 Kapitel am Tag lesen, was gar nicht so schlecht ist. Dann fang halt an mit einem Kapitel. Und wenn dir das zu viel ist, dann fang an mit einer Perikope. Aber halte dich daran und lies die täglich. Das ist der Weg zur Disziplin im Bibellesen. Vielleicht hast du Probleme im zwischenmenschlichen Bereich. Dir fällt es schwer, Kontakte aufrechtzuerhalten, Freundschaften zu pflegen. Ach ja, ich hatte so viele Leute, die ich mal wieder anrufen müsste und so weiter und so fort. Dann sag dir einfach, ein Anruf pro Woche. Eine Person, die du pro Woche anrufst. Eine Karte, die du im Monat schreibst. Vielleicht hast du ein Problem mit Unzufriedenheit im Leben. Bist immer unzufrieden. Was ja nichts anderes ist als undankbar. Dann nimm dir 5 Minuten pro Tag Zeit, mal darüber nachzudenken, was Gott dir alles gibt. Reichen 5 Minuten. Und dann fang an mit den täglichen Dingen. Ja, was habe ich zum Essen bekommen? Gott hat mir Kleidung gegeben. Ich darf zu Gott beten. Zähle dir die Dinge auf. Nimm dir Zeit, dich zu erinnern. Und wenn es nur 3 Minuten sind, nimm dir Zeit, dich zu erinnern. Das Problem ist, dass du vor lauter Unzufriedenheit über die Dinge, die du nicht hast, vergisst, was du hast. Also nimm dir täglich ein ganz klein wenig Zeit, dich einfach mal daran zu erinnern, was Gott dir alles gegeben hat. Und vielleicht ist dein Problem Hochmut. Dass du dich immer mit anderen vergleichst, dass du andere verurteilst, dass du sie richtest. Such dir einen Dienst der Demut. Und wenn es nur ein ganz kleiner Dienst ist, such dir diesen einen kleinen Dienst, der dich wirklich Überwindung kostet. Den du eben nicht so mit links machst. Hier. Wo du wirklich merkst, ich bin von Gott abhängig. Du musst es nicht gleich so machen wie Paulus. Paulus hatte das Problem mit Stolz. Ja? Der war stolz und Gott hat ihm einen Dienst der Demut gegeben. Jetzt gehst du hin zu den Heiden. Jetzt lässt du dich verfolgen, prügeln, schlagen, steinigen, ersäufen, alles und bringst ihnen das Evangelium als Dank. Das war erfolgreich. Ihr müsst nicht gleich so anfangen. Aber das Prinzip ist deutlich. Hast du ein Problem mit Stolz und Hochmut, tu den Dienst der Demut. Und wenn es nur ein kleiner ist. Letztes Beispiel, vielleicht hast du Probleme mit Menschen, mit anderen Menschen über das Evangelium zu reden. Zeugnis zu geben, fällt dir schwer, kommst nicht dazu, weiß nicht wie. Das ist so eine Hürde, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin, die schönste und wichtigste und einzig rettende Botschaft der Welt zu verkünden, die mein ganzes Leben prägt. Kann sein, das ist so, geht mir auch so. Nun, dann nimm dir die Zeit. Geh einmal im Quartal mit zum evangelistischen Spaziergang und lerne es, wie schön das ist, mit Menschen über das Evangelium zu reden. Wisst ihr, wir sehen immer das Ziel, und meistens ist es das große Ziel. Wir sehen den großen Berg und wir wissen, dort oben muss ich hin. Das ist der Ziel, das Ziel. Und entweder geben wir dann gleich auf, weil das schaffe ich nie. Oder wir sagen uns so, okay, das Ziel, das ist ja so gigantisch. Jetzt in ganz großen Riesensätzen dort hoch. Ja, schnell schaffen. Die kleinen Dinge, die kleinen Schritte, die tun wir dagegen verächtlich ab. Wenn ich mal richtig viel Geld verdiene, dann wird gespendet. Aber das bisschen, was ich jetzt habe, warum soll ich da was weggeben? Warum soll ich jetzt schon den Zehnten geben? Das kann ich doch später machen, wenn ich viel mehr habe. Wisst ihr was, Kleinigkeiten sind nicht irrelevant für den disziplinierten Charakter, sondern sie sind das Kernstück. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Joe Kelly, ja, ein Sänger der Kelly Family, der ja auch bekannt ist dafür, dass er Marathonläufer ist, den Ironman gelaufen, Ultra Ironman, Race Across America, er ist durch Wüsten gegangen, ist auch zum Südpol gegangen, er hat alles gemacht. Wahnsinn, der beschreibt dann in seinem Buch Hysterie des Körpers, wie das angefangen hat. Wie ist er denn dazu gekommen, solche krassen Sachen zu machen? Ja, da war er irgendwo wieder unterwegs, auf Konzertreise, wurde irgendwie wohl angesprochen, hier, Mensch, wenn du so sportlich sein willst und so weiter, mach doch mal diesen Triathlon mit. Ja? Schwimmen, Radfahren, Rennen. Also ich war klar, kein Thema, mache ich. Ich war ein kleinerer Triathlon, mache ich. So. Dann ist er hin mit seiner Badehose an den Strand, an den See, wo es losgehen sollte. Hat er sich überlegt, Schwimmen ist eigentlich gar nicht so meine Disziplin. Ha, dann mache ich am besten Schmetterlingsschwimmen. Ja? Für alle, die das nicht wissen, das ist so die anstrengendste Schwimmart, die es so gibt. Mache ich am besten Schmetterlingsschwimmen, dann bin ich da schnell durch, habe ich es schnell hinter mir. Alle springen ins Wasser, er auch, er volle Kanne, macht Schmetterling hier, haut einen rein nach 10 oder 20 Metern, ist er völlig platt. Er war so platt, dass er umdrehen musste und ans Ufer gehen musste, weil er vielleicht sonst ersoffen wäre. In der Zeit sind natürlich alle anderen an ihm vorbei. Jetzt stand er am Ufer. Was hat er sich gesagt? Boah, was mache ich jetzt? Er hat sich gesagt, und er hat es dann gemacht, er ist wieder ins Wasser rein und hat einfach mit Brustschwimmen, ganz langsam, losgelegt, bis er auf der anderen Seite vom See war. Und dann ist er weitergefahren und weitergerannt. So hat er angefangen. Und am Ende ist er zum Südpol gelaufen. Die kleinen Schritte, die kleinen Dinge. Und sind sie noch so klein, dass ich sage, ich stelle meine Schuhe ordentlich hin oder ich hänge meinen Pulli gleich an die Garderobe oder so. Die sind es, wie wir es lernen können. Es gibt noch mehr. Mache ich jetzt nicht mehr so ausführlich. Zum Beispiel, der zweite wäre, erledige das Schwierige sofort. Tu die Dinge zuerst, die du am liebsten als letztes tun würdest. Dazu vielleicht doch nochmal eine kleine Geschichte, ihr kennt die vielleicht schon. Dieser Professor, der den Wirtschaftsstudenten erklären wollte, etwas über Zeitmanagement und selber wenig Zeit hat dafür. Und er nahm sich einfach dieses große Glas und er legte da einfach Steine rein und fragte dann, ist das Glas jetzt voll? Und dann meldete sich einer, ja, ist voll. Dann nahm er einen Eimer mit Kieselstein, schüttete die dort rein, rüttelte und fragte, ist das Glas jetzt voll? Da waren alle schon unsicher, haben sich nicht mehr gemeldet. Dann hat er Sand genommen und reingekippt und nochmal gerüttelt, gefragt, ist es jetzt voll? Dann, ja, ich glaube, es ist es voll. Dann haben wir nochmal ein bisschen Wasser und kippte das oben rein. Jetzt ist es voll. Was lernen wir daraus? Dann meldet sich jemand, ja, ich glaube, wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann schaffe ich es auch noch ein paar Termine mehr am Tag zu schaffen, als was ich bisher dachte. Und der Professor sagt, es war genau die falsche Antwort. Nur wenn du die großen Steine zuerst ins Glas legst, wirst du sie überhaupt schaffen können. Am Ende passen die nicht mehr rein. Du kannst dein Leben füllen mit allem möglichen Zeug, mit allen möglichen Aktivitäten. Und am Ende bleiben die wichtigen und großen Dinge übrig. Deshalb erledige das Schwierige zuerst. Die Dinge, die du am liebsten als letztes tun würdest, mach sie als erstes. Dann hast du sie hinter dir und bist so motiviert, die anderen Dinge auch noch zu schaffen. Drittens, bringe das zu Ende, was du begonnen hast. Dann wird halt am Ende vielleicht weniger, aber mach erst mal das zu Ende, was du angefangen hast. Viertens, trainiere dich, deine Gedanken zu konzentrieren auf ein bestimmtes Thema. Das ist ganz schwer, weil die Gedanken immer wieder zu irgendeinem Lieblingsthema gehen oder was uns gerade beschäftigt oder Sorgen macht und dann sich immer wieder zu sagen, nein, und ich denke jetzt aber über diese Sache nach. Warum ich heute dankbar sein kann und zufrieden oder sowas in der Art. Fünftens, höre nicht auf mit Lernen. Nimm dir neue Dinge vor, eigne dir neue Fähigkeiten an. Ja, besuche Kurse, trainiere deinen Körper, aber eben auch dein Gehirn. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht stehen bleiben. Sechstens, rege dich nicht auf über Rückschläge und unerwartete Ereignisse, die deine Pläne zunichte gemacht haben. Was machen wir so gern? Wenn was uns da quer kommt, dann lieben wir es und dann brauchen wir es, uns erstmal ausführlich aufzuregen und zu ärgern. Ja? Ein disziplinierter Mensch, der sieht, okay, das ist jetzt eben nicht mehr so, wie es war, da muss ich mich jetzt drauf einstellen. Wir müssen lernen, das Rohmaterial der Realität zu nehmen und in Dienst umzuwandeln. Wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Alle Dinge. Auch wenn Gott meinen Plan zunichte macht. Auch wenn es heute regnet, obwohl ich Sonne wollte und was auch immer. Dann gebrauche das Rohmaterial, was Gott dir gibt, um es in Dienst umzuwandeln. Und siebtens, ganz wichtig, liebe den, der dich kritisiert. Liebe den, der dich kritisiert. Wir machen meistens das Gegenteil. Wir kriegen so innerlich, ach ja, danke für den Hinweis. Ja. Der dich auf einen Fehler hinweist, reicht dir ein Stück Material für den disziplinierten Charakter, den du aufbauen willst. Und sei dankbar dafür. Und ein achter Punkt noch. Nimm bereitwillig die Bürden und Strapazen des Lebens auf dich. Wisst ihr, wir wollen gerne locker und einfach und gut gepolstert durchs Leben gehen. Wer will das nicht? Erlerne Disziplin, indem du Bürden und Anstrengungen bereitwillig auf dich nimmst. Damit komme ich zum Schluss. und muss euch bekennen, alles, was ich euch gepredigt habe, das muss ich mir predigen. Ich habe noch viel mehr Probleme, als dass ich Sachen rumliegen lasse im Flur bei uns. Das, was ich euch jetzt gesagt habe, das sind nicht meine glorreichen Erfahrungen, die ich euch jetzt mal hier von oben herab mitteilen durfte. Vieles von dem, ihr habt ja gehört, dass ich einige Zitate gebracht habe, stammt aus diesem kleinen Büchlein, Diszipliniert leben, aber wie? Auch die Überschriften von Richard Shelley Taylor. Ich finde das Buch sehr gut. Man guckt dann vorne ins Inhaltsverzeichnis rein, könnt ihr dann mal machen. Und dann liest man Teil 1, die Grundlagen, Teil 2, wie wird man disziplinierter Mensch? Man blättert zu Teil 2, weil das will man wissen, und liest als ersten Satz, du wirst ein disziplinierter Mensch, wenn du vorne anfängst zu lesen. Also das Buch ist echt gut. Wurde schon 1972 geschrieben. Wisst ihr, dieses Thema Selbstdisziplin ist genau der Bereich, wo ich zu kämpfen habe. Ich setze mich zum Beispiel Dienstag früh an den Schreibtisch. Ja, Montag mache ich ja Pastoren, Sonntag mache ich irgendwas anderes, aber Dienstag früh setze ich mich an den Schreibtisch und ich habe so viel Arbeit und ich müsste einfach anfangen. Aber ich habe keinen Bock. Und ich lenke mich dann so gern ab. Nur um nicht meine Verpflichtungen tun zu müssen. Ich rege mich auf über meinen Sohn, der Mathehausaufgaben machen muss und der sich eigentlich nur darüber legt, wie kann er die Aufgaben rechnen, ohne zu rechnen. Der versucht wirklich schweißtreibend eine Möglichkeit zu finden, die Hausaufgaben zu erfüllen, ohne sich wirklich nachzudenken zu müssen. Und selber bin ich auch so. Ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich die Arbeiten machen, ohne viel Arbeit reinzustecken. Ich habe mir so viele Dinge schon vorgenommen und abgebrochen. So viele Formen sind versandet und immer wieder schleicht sich dann die Trägheit wieder ein. Nun, wie viele Dinge hast du abgebrochen in deinem Leben? Wie oft bist du wieder nachgiebig zu dir selbst? Wie oft schleicht sich bei dir, sicherlich gut begründet, sicherlich mit ausreichend Erklärungen gerechtfertigt, dann doch die Trägheit wieder ein? Ja, es ist so, der Heilige Geist wirkt in uns. Aber der alte, sündige Mensch, der ist auch noch da. Und den füttern und pflegen wir auch sehr gerne. Aber wisst ihr, jetzt kommt die gute Nachricht. Der Heilige Geist, der wirkt nicht nur in uns, sondern der macht noch etwas. Er stellt uns als Trainingspartner zusammen in diese Gemeinde. Ein Boxer braucht einen Sparringpartner. Und das brauchen wir auch. Such dir einen Sparringpartner, such dir einen Rechenschaftspartner in der Gemeinde. Einen, dem du die Erlaubnis gibst, dich wöchentlich oder wenn es sein muss, täglich anzurufen und dir eben diese Fragen zu stellen. Hat sich bei dir wieder Trägheit eingeschlichen? Wie läuft's? Kann ich für irgendwas beten? Kann ich dir irgendwo helfen? Ich sage euch, das wirkt enorm, wenn da jemand anruft und dann nachfragt, wie läuft's denn? Lässt du auch Sachen zu Hause rumliegen, so wie ich, dann nimm deine Frau als Sparringpartner. Schaffst du es nicht, deine regelmäßige stille Zeit, deine Andacht, dein Gebet zu machen, dann such dir einen Gebetspartner oder komm regelmäßig zum Gebetskreis. Oder du hast vielleicht mit einer speziellen Sünde zu kämpfen, dann such dir einen Rechenschaftspartner. Paulus kommt nach diesen Kapiteln über die christliche Freiheit nicht umsonst dann auf das Thema Gemeinde, Gemeinschaft, Dienst füreinander. Alleine schaffen wir den Lauf nicht, aber gemeinsam. Indem wir einander dienen, helfen, ermahnen, füreinander beten, aufeinander Rücksicht nehmen und dann so auch miteinander ein Zeugnis nach außen sind. Ich möchte euch einen ermutigenden Vers am Ende mitgeben, auch aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen.